Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Natri Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Peter Wohllebens Sachbuch, das geheime Band zwischen Mensch und Natur, untersucht die oft unterschätzte Wechselbeziehung zwischen menschlicher Wahrnehmung, körperlichem Wohlbefinden und der belebten Umwelt. Der Förster und Naturschutzautor verbindet dabei Beobachtungen aus seiner langjährigen Waldpraxis mit populär aufbereiteter Forschung. Im Mittelpunkt steht nicht eine Anleitung zur bloßen Naturentspannung, sondern die These, dass Menschen evolutionär und sinnlich weiterhin eng in natürliche Zusammenhänge eingebunden sind. Wohlleben behandelt unter anderem die Wirkung von Wäldern und der Farbe Grün, die Rolle der sieben Sinne sowie die Frage, wie Pflanzen Reize wahrnehmen und auf ihre Umgebung reagieren. Seine Sprache richtet sich an ein breites Publikum und vermeidet weitgehend fachwissenschaftliche Abschottung. Zugleich verfolgt das Buch eine ethische Absicht, wer Menschen nicht als von der Natur getrennte oder ihr übergeordnete Wesen versteht. Er kennt die Bewahrung von Ökosystemen auch als eigenes Interesse. Das Werk ist damit Naturkunde, Wissenschaftsvermittlung und Plädoyer für eine aufmerksamere Beziehung zur Umwelt. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, der Wald als Raum körperlicher und psychischer Regulation, ein zentraler Gedanke des Buches lautet, dass Natur nicht nur als schöne Kulisse erlebt wird, sondern messbar und unmittelbar auf den menschlichen Organismus einwirken kann. Wohlleben verweist auf die beruhigende Wirkung von Bäumen, Waldaufenthalten und der Farbe Grün. Im Klappentext wird beispielsweise eine Normalisierung des Blutdrucks in baumreicher Umgebung angesprochen. Entscheidend ist die Folgerung, die er daraus zieht: Die Reaktion auf natürliche Räume ist keine rein private Geschmacksfrage. Sie verweist auf eine fortbestehende leibliche Anpassung des Menschen an Umwelten, in denen Pflanzen, Geräusche, Gerüche und wechselndes Licht präsent sind. Der Wald wird so als Erfahrungsraum verstanden, der Anspannung nicht durch technische Optimierung, sondern durch Sinneseindrücke und ein anderes Tempo entgegenwirken kann. Wohlleben stellt diese Perspektive gegen die verbreitete Gewohnheit, Natur als austauschbare Freizeitkulisse oder bloßen Rohstoff zu behandeln. Seine Argumentation bleibt populärwissenschaftlich einzelne, Befunde werden in eine größere Erzählung über menschliche Naturverbundenheit eingeordnet. Gerade deshalb sollte man die konkreten gesundheitlichen Aussagen nicht als Ersatz für medizinische Behandlung lesen. Ihr Wert im Buch liegt vor allem darin, die ökologische Frage mit Alltagserfahrung zu verbinden. Der Schutz naturnaher Räume betrifft auch Bedingungen, unter denen Menschen wahrnehmen, sich erholen und orientieren können. Zweitens, die sieben Sinne als Zugang zu einer wieder zu lernenden Umweltwahrnehmung. Der Untertitel hebt die sieben Sinne hervor und markiert einen wesentlichen Zugang des Buches. Wohlleben interessiert sich dafür, wie Natur menschliche Fähigkeiten zum Riechen, Hören, Sehen und Fühlen aktiviert oder schärft. Damit wendet er sich gegen eine Wahrnehmung, die sich vor allem auf visuelle Reize, Bildschirme und schnelle Informationsaufnahme stützt. Im Wald sind Eindrücke räumlich, zeitlich und körperlich komplexer. Geräusche lassen sich nicht immer sofort zuordnen, Gerüche verändern sich mit Wetter und Jahreszeit und Oberflächen- oder Bodenbeschaffenheit werden über Bewegung erfahrbar. Die Natur erscheint bei Wohlleben daher nicht als stummer Hintergrund, sondern als Umgebung, die Aufmerksamkeit verlangt und zugleich differenziert. Die Betonung der Sinne hat auch eine erkenntnistheoretische Seite. Wer ökologische Zusammenhänge nur abstrakt kennt, entwickelt nicht automatisch ein Gespür für ihre Verletzlichkeit. Wiederkehrende unmittelbare Erfahrung kann Wissen ergänzen, weil sie Veränderungen, Vielfalt und Abhängigkeiten konkret wahrnehmbar macht. Das Buch behauptet damit nicht, dass subjektives Erleben wissenschaftliche Analyse ersetzen könne. Vielmehr verknüpft es beides: Forschung und forstliche Beobachtung sollen verständlich machen, warum sinnliche Nähe zur Umwelt bedeutsam ist. Praktisch legt diese Perspektive nahe, Naturaufenthalte nicht ausschließlich nach Leistung, Route oder Fotomotiv zu bewerten, sondern die Qualität der eigenen Aufmerksamkeit als Teil der Erfahrung ernst zu nehmen. Drittens, Pflanzenreaktionen und die vorsichtige Frage nach pflanzlichem Bewusstsein, besonders charakteristisch für Wohllebensnaturbücher, ist die Bereitschaft, Pflanzen als aktive Lebewesen und nicht als passive Dekoration zu betrachten. In diesem Band greift er die Frage auf, ob Pflanzen ein Bewusstsein besitzen können, und beschreibt, dass sie auf Reize ihrer Umwelt reagieren. Auch menschliche Berührung wird als möglicher positiver Einfluss thematisiert. Die Bedeutung dieses Themas liegt weniger in einer einfachen Gleichsetzung von Pflanze und Mensch als in der Korrektur eines vertrauten Denkfehlers Bewegung. Sprache und ein Gesichtsausdruck sind keine Voraussetzungen dafür, dass ein Organismus Informationen verarbeitet und auf Bedingungen reagiert. Pflanzen wachsen, kommunizieren chemisch, reagieren auf Licht, Berührung und andere Umweltsignale, doch daraus folgt nicht automatisch. dass ihr Erleben mit menschlichem Bewusstsein vergleichbar wäre. Gerade an dieser Grenze liegt eine wichtige Einschränkung. Der Begriff Bewusstsein ist wissenschaftlich anspruchsvoll und bei Pflanzen umstritten. Pflanzliche Reizverarbeitung allein entscheidet die Frage nicht. Wohllebens zugespitzte Darstellung kann Leser dazu anregen, alltägliche Begriffe von Intelligenz und Lebendigkeit zu überprüfen, sollte aber nicht als abschließender naturwissenschaftlicher Konsens verstanden werden. Analytisch fruchtbar ist eine Perspektive dennoch. Sie fördert eine Haltung, die Pflanzen nicht ausschließlich nach Nutzwert beurteilt, indem das Buch ihre Eigenaktivität betont. Verschiebt es die ethische Aufmerksamkeit vom Endprodukt, Holz, Nahrung oder Zierpflanze, zurück zum lebendigen Organismus und zu seinen ökologischen Beziehungen. Viertens. Vom Überlegenheitsdenken zur ökologischen Mitzugehörigkeit des Menschen, wohllebensübergreifende These ist, dass Menschen keine von der Natur abgetrennte Instanz sind. Sie bleiben, trotz Urbanisierung und Technik, Teil derselben Lebensgemeinschaft wie Tiere, Pflanzen und andere Organismen. Diese Aussage ist nicht bloß ein Appell zu mehr Bescheidenheit. Sie verändert den Maßstab, nach dem Umweltfragen beurteilt werden, wenn Wälder, Böden und Artenvielfalt als äußere Ressourcen erscheinen, kann ihr Verlust leicht als hinnehmbarer Preis wirtschaftlicher Nutzung behandelt werden. Wenn sie dagegen als Bedingungen menschlichen Lebens und Wahrnehmens gelten, wird ihr Schutz auch zu einer Form rationaler Selbstsorge. Das Buch verbindet daher ökologische Verantwortung mit persönlichem Interesse, ohne den Naturschutz allein auf menschlichen Nutzen zu reduzieren. Die Vorstellung einer gemeinsamen Mitzugehörigkeit stellt zudem die kulturelle Gewohnheit in Frage, Natur vor allem in nützlich und unnütz einzuteilen. Wohlleben argumentiert aus der Perspektive eines Försters, der die langfristigen Folgen von Eingriffen in Waldsysteme mitdenkt. Seine Sprache ist dabei bewusst emotional und anschaulich, was den Zugang erleichtert, aber auch dazu einlädt, zwischen belegten Befunden und wertender Deutung zu unterscheiden. Die Stärke des Gedankens liegt in seiner Konsequenz für den Alltag. Naturbewahrung wird nicht als fernes Spezialthema präsentiert, sondern als Frage danach, welche Lebensräume Menschen ermöglichen und welchen anderen Lebewesen sie zugestehen. Diese Verknüpfung von Selbstverständnis und Ökologie trägt den argumentativen Kern des Buches. Schließlich, Populärwissenschaft zwischen Forschung, forstlicher Erfahrung und Wertung, die Form des Buches ist für seine Wirkung wesentlich. Wohlleben schreibt kein akademisches Fachbuch mit umfassendem Forschungsapparat, sondern ein zugängliches Sachbuch, das aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse mit jahrzehntelangen Beobachtungen im Wald verknüpft. Dadurch werden Themen wie Sinneswahrnehmung, Pflanzensignale und ökologische Verbundenheit für Leser verständlich, die keine Vorkenntnisse in Biologie oder Forstwissenschaft mitbringen. Seine Methode hat zwei Seiten. Praktische Erfahrung kann Fragen sichtbar machen, die in abstrakten Daten leicht verloren gehen. Wie verändert sich ein Wald über Zeit? Welche Unterschiede zwischen bewirtschafteten und naturnahen Räumen sind unmittelbar bemerkbar? Wissenschaftliche Studien wiederum helfen, solche Eindrücke von bloßer Anekdote zu unterscheiden und mögliche Mechanismen zu prüfen. Wohllebenstexte bewegen sich häufig genau an dieser Schnittstelle. Die anschauliche Sprache erhöht die Aufmerksamkeit für Natur, kann jedoch komplexe Forschungsdebatten vereinfachen. Leser sollten daher zwischen robusten Aussagen, etwa dass Organismen auf Umweltreize reagieren und natürliche Umgebungen Wahrnehmung prägen, und weitergehenden Schlussfolgerungen, unterscheiden. Diese Einschränkung schmälert nicht den Nutzen des Buches, sondern beschreibt seine angemessene Gattung. Es will Interesse, Beobachtungsfähigkeit und Verantwortung fördern, nicht jede offene, wissenschaftliche Frage endgültig entscheiden. Im Vergleich zu rein technischen Naturratgebern bietet es deshalb weniger Methodenwissen im engen Sinn, aber eine verständliche Deutungsperspektive auf das Verhältnis von Mensch, Wald und lebendiger Umwelt. Zusammenfassend, das geheime Band zwischen Mensch und Natur eignet sich vor allem für Leserinnen und Leser, die sich für Wälder, Naturschutz und die Rolle natürlicher Umgebungen im menschlichen Alltag interessieren, aber kein spezialisiertes Biologiestudium voraussetzen möchten. Besonders zugänglich ist das Buch für Menschen, die Natur bisher vor allem als Erholungsort oder Landschaft wahrgenommen haben und genauer verstehen wollen, weshalb Gerüche, Farben, Geräusche und Pflanzenleben eine so starke Bedeutung entfalten können. Sein praktischer Nutzen besteht weniger in einem festen Übungsprogramm als in einer veränderten Aufmerksamkeit Waldaufenthalte. Der Umgang mit Pflanzen und Entscheidungen über Landschaftsschutz lassen sich bewusster einordnen. Intellektuell regt das Buch dazu an, die scharfe Grenze zwischen menschlicher Kultur und der Natur zu hinterfragen. Von vielen vergleichbaren Naturbüchern unterscheidet sich Wohllebensansatz durch die Verbindung aus forstlicher Erfahrung, leicht verständlicher Wissenschaftsvermittlung und einer ausdrücklich ethischen Perspektive. Er beschreibt Natur nicht primär als Sammlung spektakulärer Fakten und auch nicht nur als Objekt ökologischer Verwaltung. Stattdessen rückt er Wechselwirkungen in den Mittelpunkt. Was natürliche Umgebungen mit Menschen machen und wie menschliches Handeln auf andere Lebewesen zurückwirkt. Gerade seine zugespitzten Überlegungen zu Pflanzen und Bewusstsein sollten kritisch gelesen werden, da die Forschung hier nicht jede weitreichende Deutung eindeutig stützt. Doch diese Reibung ist Teil der Stärke des Buches. Es fordert dazu auf, vertraute Kategorien von Aktivität, Empfindung und Wert zu überprüfen. Wer eine nüchterne Fachmonographie sucht, wird ergänzende Quellen brauchen. Wer eine reflektierte, anschauliche Einführung in Naturverbundenheit sucht, erhält einen gehaltvollen Ausgangspunkt. Wenn Sie unterstützen möchten, Peter Wohlleben, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.